Gerecht ist das, was dem Leben entspricht, was dem Menschen entspricht, was dem Lebensumfeld entspricht, was dem Ich und dem Wir entspricht. Und hoffentlich bewahren wir uns die Sehnsucht im Herzen, dass es ein bisschen mehr Gerechtigkeit gibt. Hungern und Dürsten nach Gerechtigkeit ist ein sehr starkes Wort. Zumindest ist das ein Versuch, gegen die Gleichgültigkeit resilient zu werden. Gehen Sie in der Frage der Gerechtigkeit noch um Kinder und Jugendliche jetzt am wenigsten Sorgen, weil erst einmal Kinder haben so ein ganz natürliches Verständnis von Gerechtigkeit. Und manches, was an Einschränkung da ist, kann vielleicht mehr Lebensqualität bringen.
Herzlich willkommen zu Kaleidoskop Leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Michael Ettlinger.
Und ich bin Schwester Helena Fürst. Heute haben wir uns wieder einmal unsere Mikros eingepackt und sind in den Zug gestiegen und ins schöne Innsbruck gefahren. Jetzt sitzen wir hier in der Bischofskanzlei und dürfen bei Bischof Hermann Glättler zu Gast sein. Bischof Hermann Glättler war vor einigen Wochen zu Gast beim Ethikimpuls der Elisabethinen in Graz. Diese Veranstaltung widmete sich der Frage: Was ist Gerechtigkeit? Eine Frage, die in unserer heutigen Gesellschaft in unterschiedlichsten Bereichen große Relevanz hat, wie wir finden. Deshalb wollen wir dieses Thema auch für unseren Podcast aufgreifen und freuen uns, dass Bischof Hermann sich dafür heute Zeit nimmt. Lieber Herr Bischof, herzlichen Dank, dass wir bei Ihnen zu Gast sein dürfen.
Herzlich willkommen, freue mich. Ja.
Hermann Glättler war einige Jahre als Pfarrer im multikulturellen Bezirk Graz-Gries tätig, in dem sich auch das Kloster und das Krankenhaus der Elisabethinen in Graz befindet. Aus dieser Zeit stammt, wie wir aus sicherer Quelle wissen, seine Beziehung zu den Grazer Elisabethinen. Hier engagierte Hermann Glättler sich besonders auch für sozial Benachteiligte und Flüchtlinge. Geboren wurde Hermann Glättler 1965 in der Marktgemeinde Übelbach in der Steiermark. Er maturierte am bischöflichen Seminar und Gymnasium in Graz und studierte Theologie und Kunstgeschichte in Graz, Tübingen und München. 1991 wurde er zum Priester für die Diözese Graz-Seckau geweiht. 2017 ernannte Papst Franziskus Hermann Glättler zum Bischof der Diözese Innsbruck, wo er am 2. Dezember 2017 in der Olympiahalle auch zum Bischof geweiht wurde. In der österreichischen Bischofskonferenz ist er Mitglied der Bischöflichen Kommission für Weltmission sowie Referatsbischof für Ehe, Familie und Lebensschutz. Außerdem widmet sich Bischof Hermann auch der Kunst, einerseits als Kunstvermittler, andererseits aber auch ein bisschen zumindest als eigenständiger Künstler. Lieber Herr Bischof, schön, dass Sie heute für uns Zeit haben.
Sehr gerne.
Ja, wir haben es gerade schon gehört, was Sie alles tun, wo Sie überall engagiert sind und wie viele Aufgaben Sie als Bischof haben. Bleibt da noch Zeit für Kunst?
Ein ganz wenig schon, aber wie gesagt, das Wichtigste ist eben das Bischofsamt und diese Berufung gut zu leben, und dann sind es nur mehr ein paar Prozent, die dann für Kunstvermittlung und eigenes Kunstschaffen übrig bleiben. So von meinem Herzschlag als Bischof, diese Botschaft von Jesus frisch zu halten und mit auch allen gesellschaftlichen Implikationen, und da geht es auch um das Thema Gerechtigkeit oder Lebenschancen ermöglichen für hoffentlich alle. In der Kunst natürlich wird auch das Thema Gerechtigkeit verhandelt, beziehungsweise auch ein gewisses solidarisches Bewusstsein geschaffen. Deswegen ist mir das auch wichtig.
Dann bleiben wir gleich beim Thema Gerechtigkeit, das wir uns ja heute für unser Gespräch als Thema genommen haben. Sie haben beim Ethikimpuls in Graz auch angesprochen, dass Gerechtigkeit viele Dimensionen hat. Welche dieser Dimensionen sind Ihnen dabei denn besonders wichtig?
Mein grundsätzlich, die Frage ist so intensiv und so allumfassend, wenn man fragt, was ist Wahrheit? Das ist uns durch die Pilatus-Fragestellungen so vor Augen. Was ist Gerechtigkeit? Ich würde mal sagen, gerecht ist das, was dem Leben entspricht, was dem Menschen entspricht, was dem Lebensumfeld entspricht, was dem Ich und dem Wir entspricht. Also dieser Begriff der Entsprechung ist für mich ganz, ganz eng mit dem Begriff der Gerechtigkeit zusammengehend. Gerecht muss alles Mögliche sein. Das Zeugnis soll gerecht sein, der Lohn. Kann man klar sagen, ja, wie ist das mit der vielen Care-Arbeit? Wird die gerecht verteilt und bezahlt? Also man kommt bei jedem Bereich Verteilung der Lebenschancen. So vieles soll ihm gerecht sein, ein Gerichtsurteil soll gerecht sein, der Staat soll gerecht sein und so weiter und so fort. Man kann sagen, Gerechtigkeit ist eine Grundhaltung, ein Grundbegriff, der eigentlich unser ganzes Leben durchzieht, und eigentlich auch ein Sehnsuchtsbegriff. Weil wir werden auf dieser Welt Gerechtigkeit nie im vollständigen Maße haben. Sie ist so in Annäherung. Aber es geht immer um ein Plus an Gerechtigkeit. Und hoffentlich bewahren wir uns die Sehnsucht im Herzen, dass es ein bisschen mehr Gerechtigkeit gibt, ein bisschen mehr Entsprechung.
Aber so eine Schwierigkeit ist doch, dass man mit Gerechtigkeit immer eine gewisse Bewertung auch verbinden muss, fast, würde ich sagen. Weil jedem das Gleiche zu geben, ist ja nicht unbedingt gerecht. Oder alles ganz gleich zu verteilen und in gewissermaßen eine Gleichmacherei zu betreiben, das ist ja nicht zwingend das, was man unter Gerechtigkeit versteht, oder?
Ja, eben, das kann auch eine Falle werden, also ein Furor der Gleichmacherei. Aber sum quick way, also wir sind in der Antike, der großartige Spruch, jedem das Seine, jeder das Seine, das Ihre, das hat schon etwas so als Anspruch. Verteilungsgerechtigkeit wäre das eine, dass man sagt, möglichst soll also auch Vermögen, Lohneinkunft etc. gleich verteilt sein, aber es gibt auch eine Bedarfsgerechtigkeit, was der einzelne Mensch jetzt wirklich braucht. Und das ist ja nicht nur materielle Ausstattung und monetäres Einkommen, sondern auch an Zuwendung, an Wertschätzung, an Wahrnehmung, an Teilhabemöglichkeit. Also mit dem Begriff der Gerechtigkeit und was steht dem Einzelnen zu, sind wir schon in einer sehr heißen Diskussion unserer Zeit. Und für mich ist so diese Fragestellung, das Ich und das Wir. Nicht, was wird diesem einzelnen freiheitshungrigen Subjekt eigentlich gerecht? Diesem einzelnen Menschen mit seinen Bedürfnissen, Enttäuschungen, auch Verbitterungen, ja, Wünschen vom Leben, was wird dem Einzelnen gerecht? Das schaffen wir immer nur in Annäherung. Und zugleich müssen wir die Frage stellen, und das balanciert sich dann aus, was wird dem Wir gerecht? Dass wenn man hineinkippt und nur auf das eine einzelne Individuum, auf das Subjekt sich stürzt und das muss maximal bedient werden, dann zerbricht das Wir. Was wird der Gemeinschaft gerecht, dem Gemeinwohl gerecht, einer Kommunität gerecht, einer Nachbarschaft gerecht, einem Staat gerecht. Aber wenn nur das Wir ist, dann wird wieder der Einzelne unterdrückt. Also in dieser Balance von Ich und Wir, wo es ein sehr sorgfältiges Auswägen und Ausverhandeln braucht, ständig, geht es um die Frage der Gerechtigkeit. Also sum quicque, jedem das Seine, jeder das Ihre. Irgendwie ist das schon ein schönes Leitwort.
Da stellt sich mir so ein bisschen die Frage, und wie kann man denn beurteilen, was einerseits eine Gemeinschaft oder eine Gruppe braucht, aber auch jedes Einzelne?
Genau, das war die Frage vorhin auch. Wer sagt denn das? Naja, in einem demokratischen Staat, in dem wir Gott sei Dank leben dürfen, wird das ausverhandelt. Nicht? Welche Rechte hat der Einzelne und was wird an Rechten abgegeben an die größere Kommunität, zugunsten des Gemeinwohls? Das ist eine Frage des Ausverhandelns. Bleibt genügend Freiheitsspielraum für den Einzelnen? Und wird auch das große Ganze richtig bedient? In der katholischen Soziallehre haben wir die vier Grundprinzipien, die eigentlich dieses Ich und Wir in eine sehr gute Gerechtigkeitsbalance bringen. Das beginnt mit Personenwürde, also die Personenprinzip. Da geht es also um diesen Einzelnen mit seiner unfassbar wunderschönen Würde als Mensch. Nicht, weil sie das verdient oder erwirtschaftet hat, oder? Dann das Gemeinwohlprinzip, also da wird das Wir sehr deutlich formuliert. Und dann gibt es schon diese zwei Prinzipien, die die Balance herstellen, also die Subsidiarität, das heißt, dass Wir oder übergeordnete Instanz, Staat und so weiter, Institution, springt nur ein, wenn die untergeordnete Instanz, also die kleinere Einheit oder das Ich, Unterstützung braucht, Subsidiarität. Also aufwecken zur Eigenverantwortung, könnte man auch sagen. Und die Solidarität. Das heißt, eine Verpflichtung auch der größeren Menge für die, die ja Lebenshypotheken zu tragen haben, schwierige Startbedingungen hatten. Jetzt denkt man an Kindheit, die total unterschiedlich ist. Heutzutage im Bildungszugang benachteiligt sind und. Oder Migrationshintergrund haben. Da braucht es dieses Solidaritätsprinzip. Also die vier Grundprinzipien der katholischen Soziallehre versuchen, diese Balance von Ich und Wir sehr gut zu bringen, also wenn ich es nochmal aufzählen darf, obwohl ich nicht das eins vergisst, Personenprinzip, Gemeinwohlprinzip, Subsidiarität und Solidarität. Vielleicht sollten wir es nur ergänzen, wenn wir jetzt in der neuen Literatur Option für die Ärmsten und Nachhaltigkeitsprinzip. Das kam jetzt dazu, weil das ist ein so wichtiger Aspekt, wenn wir heutig über Gerechtigkeit reden. Wie werden wir den zukünftigen Generationen gerecht? Also wenn wir über unser Maß leben, in einer Haltung der Gier, des nimmer satt und nicht genügend, weil alles zu wenig ist, dann vergehen wir uns am Recht der zukünftigen Generationen. Aber die haben auch ein Recht auf ein möglichst gutes Leben, nicht eines, das verhaut ist, weil eben die Natur zurückschlägt.
Das wirkt sich dann eigentlich auf einerseits die Generation nach uns auch, aber auch auf die Mitmenschen, die in benachteiligten Ländern leben, weil wir quasi über unsere Verhältnisse leben. Das wirkt sich in verschiedenen Dimensionen aus.
Ganz wichtig, Begriff der globalen Gerechtigkeit, wo wir merken, wir sind immer mehr dieses eine große Dorf. Durch die Pandemie Corona haben wir gemerkt, wie das alles zusammenhängt. Und wir merken es auch jetzt, wenn ein Land mitten in Europa im Krieg ist, Ernteausfälle oder Schwierigkeiten in der Lieferung des Getreides oder die wahnsinnige Waffenproduktion, wo ganze Volkswirtschaften auf das hin programmiert werden, irgendwer muss dafür bezahlen. Also die globale Zusammenhängigkeit steht uns immer deutlicher vor Augen. Das ist die Herausforderung unserer Zeit auch, dass man über nationale Grenzen bitte hinausdenkt, auch über die europäischen Grenzen hinausdenkt und sagt, was verursachen wir mit unserem Lebensstil auch an Leid in anderen Kontinenten?
Damit sind wir auch wieder bei dem Begriff eigentlich der Solidarität, wenn man die Solidarität in einem großen Zusammenhang sieht, oder? Also nicht nur, so wie es jetzt oft die Tendenz ist, wieder eher klein, klein, wir sind wir und wir sind unter uns im Kleinen eh solidarisch, aber alles, was außerhalb meines eigenen Wirkungskreises ist, sozusagen, das geht mir nichts mehr an. Also was haben wir da aus Ihrer Sicht für Aufgabe auch?
Selig sind die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Das ist eine der Seligpreisungen Jesu. Kann man sagen, da legt uns schon diese Sehnsucht ins Herz, dass wir über die Eigeninteressen hinausschauen. Das beginnt im Kleinen. Was beschäftigt heute Familien? Was brauchen Familien, auch kinderreiche Familien, mit Migrationshintergrund oder nicht? Und so weiter in den unterschiedlichsten Konstellationen von Familien, auch in der Patchwork-Situation. Detto, was braucht eben die größere Einheit des Dorfes und der Stadt und so weiter und dann auch über die nationalen Grenzen hinaus. Also Sehnsucht, Hungern und Dürsten nach Gerechtigkeit, also ein sehr starkes Wort. Also zumindest ist das sozusagen ein Versuch, gegen die Gleichgültigkeit resilient zu werden. Dass man nicht sagt, die Wurstigkeit, Hauptsache mir geht's gut, immer diese Verknappungen. Und auch die nationale oder nationalistische Verknappung dieses Anspruchs, dass die Erde für alle Menschen lebenswert sein soll. Der Papst Franziskus hat uns so stark diesen Begriff der Geschwisterlichkeit ins Herz geschrieben, möchte ich sagen, mit Fratelli Tutti und allen anderen. Und auch, dass die soziale Gerechtigkeit und die ökologische Gerechtigkeit oder soziale Frage und ökologische Frage unbedingt zusammengehören. Es braucht Menschen, wir haben oft über Heimat gesprochen. Was ist Heimat? Gott in Tirol, natürlich ganz wichtiger Begriff. Und Hans Koren von Graz, es war ein ganz wichtiger Kulturpolitiker, auch Steirischen Herbst mit initiiert. Der hat gesagt, Heimat ist nicht Enge, sondern Tiefe. Also übertragen, Heimat heißt bei sich und dort, wo man lebt, dankbar eben bei sich zu sein, aber zusätzlich die Weite. Ich habe bei meinen ersten Interviews hier in Tirol gesagt, ich möchte gerne einen Blick aufs Mittelmeer frei haben von hier aus. Es ändert nicht am Brenner unserer Welt. Und da ging es gerade um die Flüchtlingsdramen im Mittelmeer.
Wie nehmen Sie das so wahr, wenn Sie in Kontakt sind mit den Menschen draußen sozusagen? Gibt es diese Sehnsucht nach der Gerechtigkeit auch im Sinne des Dürstens, wie Sie es gerade auch zitiert haben, nach Gerechtigkeit?
Ja, sagen wir so, die Gefahr ist immer, dass man in die Falle gerät und sagt, das, was mir widerfährt, ist ungerecht. Ne? Dass man sich in die Rolle des Opfers hineinbegibt und sagt, alles andere ist mir eigentlich nicht primär, sondern sekundär, tertiär und so weiter. Aber mir geschieht Unrecht. Dieses Empfinden haben viele und kanalisieren dann auch ihre Wut, ihre Aggression, auch in einem eigenartigen Wahlverhalten. Also das hinzuhorchen, was ist hier an Systemwut bei den Menschen aufgestaut, das ist schon auch zusammenhängend jetzt mit dieser Gerechtigkeitsdebatte. Ist es wirklich so oder rutscht man da hinein in eine Rolle des Beleidigten oder einfach gefühlsmäßig? Ich komme da nicht mehr mit, das geht alles so schnell, man fühlt sich abgehängt. Also Menschen herauszulocken aus dieser Falle, nur dir geschieht Unrecht, das kann ja sein und das passiert ja auch oft. Und deswegen ist ja auch wichtig, dass Menschen sich zu Wort melden, auch ihre Rechte einfordern. Aber gleichzeitig muss ich denken, die anderen haben auch Rechte, Ansprüche. Und der Staat, die Politik haben diese unglaubliche Aufgabe, einen Interessensausgleich, einen möglichst fairen zu schaffen.
Sie haben ja vorhin die Seligpreisungen zitiert und in der Bibel ist ja manchmal auch so die Rede vom Gott als gerechter Richter und das kann einerseits ein Totschlagargument sein, finde ich, kann auch eine Drohung sein, kann aber auch was Befreiendes haben. Wie sehen Sie diesen Begriff Gott als gerechter Richter?
Für mich grundsätzlich positiv besetzt, ja. Das heißt, ich denke mal, zumindest zum Schluss, also ob jetzt am Ende des persönlichen Lebens oder am Ende der Zeiten, irgendwann passiert Gerechtigkeit. Und da wird auch, kann man sagen, primär aufgerichtet, weil durch Ungerechtigkeit, durch Unmäßigkeit und Lüge etc. ist ja so viel zerstört worden, was im Menschen liegt und was im Leben möglich gewesen wäre. Das heißt, das Richteramt Gottes ist zuerst sein Aufrichten, die Barmherzigkeit Gottes wird am Ende siegreich sein. Zugleich aber muss man sagen, auch, dass benannt wird, was war, was geschehen ist. Dass es benannt wird, sein darf. In der Offenbarung des Johannes ist diese Frage so stark, wie lange noch? Also unter dem Thron Gottes sind diese 144.000 und sie fragen, wie lange noch? Es ist so eine bedrängende Frage, wie lange noch dieses Unrecht? Also der Kaiser, der sich da als Gott ausgibt, natürlich sein Reich aussaugt und vor allem in den Provinzen auch noch einmal sich als Dominus et Deus verehren ließ, und so weiter. Und diese vielen Unrechtssituationen des damaligen Zeit gebündelt in diesen Fragen, wie lange noch? Und wenn man sich jetzt hineinversetzt, wenn Menschen unter Diktaturen leben, wie lange noch? Das auszuhalten, durchzustehen. Und es ist schon eine sehr tiefe Frage, und wenn man die meditiert und auch mitnimmt, für die vielen Millionen Menschen, die nicht genügend Lebensmittel haben, 783 Millionen vom Hunger gefährdet. Unglaubliche Zahl, haben uns so gewöhnt dran. Und, gell? Wie lange noch? Also, wenn Gott richtet, dann wird auch klargestellt. Da muss man sagen, Gott sei Dank, zumindest am Ende der Zeit wird es auch diese Klarheit geben und wird benannt werden, was Unrecht war und was Recht war. Also ist, natürlich kann man daraus eine Drohung machen, aber vielleicht schadet manchmal eine Drohung nicht. Man sagt, Moment, pass mal auf, wenn du so lebst, so wie Jesus erzählt ja auch eine Drohgeschichte, wenn er sagt, da ist dieser reiche Prasser und vor seinem Haus der arme Lazarus. Ne? Wenn du so lebst, dann kann sich das am Ende nicht gut ausgehen. Ne? Du wirst verkümmern. Also deine Himmelsaufnahmekapazität wird verkümmern. Wenn du drüber steigst über den, der an deiner Schwelle liegt, also eindringlicher kann man es gar nicht sagen, du pass auf. Also insofern ist es schon auch ein Moment von Drohung, aber nicht so im kindischen Ätschi-Pätschi wirst du eins drüber kriegen oder jemanden damit gefügig zu machen, zu unterjochen oder unter das Diktat auch der Kirche zu stellen. Das ist ja alles gegeben. Das wäre tatsächlich dann auch eine Art von geistlichem Machtmissbrauch. Aber dass man sagt, da am Ende der Zeit wird gerichtet. Da gibt es eine andere, größere Gerechtigkeit. Jesus war immer sehr scharf gegen die, die sich eingebildet haben, dass sie selbst gerecht sind. Das sind die härtesten Aussagen Jesu. Und Gleichnisse erzählt ihnen, die sich über andere erheben, weil sie meinen, sie sind gerecht. Ne? Und sein offenes Herz total empfangen für die, die sagen, oh sorry, das tut mir total leid. Oder ich weiß, dass ich daneben bin, aber ich stelle mir mal ganz hinten hin und dann kommt doch vorne. Also der Zöllner, der hinten betet. Also es wird ganz anders sein. Ist auch gut. Ja? Barmherzigkeit, Gerechte gehört auch zusammen.
Aber kann man eigentlich gerecht sein? Ist jetzt so, wir hier als Menschen auf der Erde ganz im Alltäglichen, im...
Ja, 100% nicht, gell, das haben wir schon, glaube ich, angedeutet, 100% nie, aber man kann sagen, ich bemühe mich möglichst gerecht, meinen Eltern gegenüber den Kindern. Denn jedes Kind hat auch so eigene Persönlichkeit natürlich, eigene Ansprüche, eigene Lebenserfahrungen. Du kannst nie ganz gerecht werden. Auch einem Lebenspartner, Partnern gegenüber nie. Auch einer Gemeinde gegenüber und ich als Bischof der Diözese gegenüber den vielen Menschen, für die ich verantwortlich bin. Das geht sie nicht aus, hundertprozentig. Aber wie gesagt, im Herzen drinnen diese Dynamik möglichst gerecht. Und deswegen ist auch im Alten Testament immer die Rede, sucht die Gerechtigkeit. Und auch Jesus greift das ja auf, Hungern und Dürsten nach der Gerechtigkeit. Und dann wird Gott dir als Gerechtigkeit aufleuchten. Er wird sie dir sogar wie ein Brautkleid umhängen. Das ist schön, oder? Das kann man nicht selber machen. Das ist dann wie ein Geschenk.
Was kann uns die Religion, was kann uns der christliche Glaube dabei helfen, diese Gerechtigkeit vielleicht zu finden oder mehr auf den Weg dieser Gerechtigkeit zu kommen?
Ich würde sagen, zuerst einmal die eigene Unsicherheit zugeben. Man sagt, beim Beurteilen oder Einordnen, wir tun uns nicht leicht, wir müssen einander fragen auch. Da fängt schon einmal an. Eingebildete Souveränität geht mit christlichem Glauben nicht sehr gut zusammen. Aber wenn man sagt, wir brauchen einander, und auch das ist für die Synodalität in der Kirche wichtig, es gibt keinen Bischof, der ohne Volk Gottes ist, immer in Zuordnung. Wir brauchen einander hörend, voneinander einlassen. Also diese Unsicherheit miteinander teilen und dann sagen so, und nach Abwägen kommen wir auch zu einer Entscheidung in der Frage. Der Glaube hilft, also ich sage mal, bei diesem demütig dranbleiben. Demut heißt Mut haben für die Wirklichkeit, was ist. Hinschauen, sich selbst nicht überschätzen, aber auch sich auch nicht kleinkriegen lassen von einer Situation. Und dann das Nächste würde ich sagen, auf Gott zu hören, das bringt der Glaube auch. Er sagt, was ist jetzt in dem Fall wirklich zu tun und zu entscheiden? Hören auf das Wort Gottes. Das ist das Gebet, die Spiritualität. Das ist ein sehr großer Vorteil. Weil dann merkt man, das ist so eine Ritze, so eine offene Tür, wo etwas anders an Inspiration, an Licht noch hereinkommen kann, ein Bezugspunkt. Und das Wort Gottes war für die Juden, ist für die Christinnen und Christen natürlich dieser erste Referenzpunkt. Wenn wir uns da hinein vertiefen, dann gibt es schon auch Handlungsanweisungen, Orientierungspunkte für unser Leben. Dann ist, ich würde sagen, auch aus dem christlichen Glauben heraus, bitte um den Heiligen Geist, weil in ihm ist die ganze Fülle aller Tugenden. Und er ist ausgegossen in unsere Herzen, ist Gottes Liebe und Hoffnung ausgegossen in unsere Herzen. Also Zuflucht nehmen zum Heiligen Geist, auch in schwierigen Momenten, das habe ich wieder ganz hilfreich erfahren selbst auch. Ja.
Sie haben vorhin eben auch geredet, wie man Gerechtigkeit quasi vermitteln kann oder auch sensibel werden kann auf das. Wie kann man eigentlich Gerechtigkeit an Kinder weitergeben? Oder ist das im Menschen quasi schon drin, man muss es nur fördern? Was glauben Sie da? Jetzt, wenn man an die nächste Generation denkt, weil wenn ich quasi im Glauben aufwachse, so wie wir leben, ist eh alles gerecht und es ist eh niemand benachteiligt, nur weil es mir gut geht oder so. Wie kann man das fördern, dass eine nächste Generation vielleicht ein vertieftes Bewusstsein hat?
Also hinsichtlich der Frage der Gerechtigkeit mache ich mir um Kinder und Jugendliche jetzt am wenigsten Sorgen, weil erst einmal Kinder haben so ein ganz natürliches Verständnis von Gerechtigkeit. Beginnen mit einer Verteilungsgerechtigkeit. Der Kuchen muss gleich groß sein. Na, da können sie richtig in Rage kommen. Aber auch Empathie mit denen, die ungerecht beurteilt werden oder halt behandelt werden. Das kann man bei Kindern lernen. Das Gespür ist da, das muss man nur verstärken. Sehr schön. In uns angelegt eigentlich, ne? Aber natürlich auch der Interessensausgleich. Und das schaut jetzt ja nicht. Im Kindergarten muss man schon merken, Spielsachen teilen, wenn du zu Hause nicht Geschwister hast und so. Also man lernt eigentlich, das ist sehr ursprünglich in der Familie, lernt man gutes Sozialverhalten, lernt man Demokratie, Interessensausgleich, sich artikulieren lernen, wenn man Bedürfnisse hat. Also das nicht unterdrücken, aber halt auch anerkennen. Da brauchen wir jetzt einen Kompromiss. Nicht? Kompromissfähigkeit lernt man in der Partnerschaft und Ehe und Familie, oder? Und dann auch die jungen Leute heute, auch ich würde sagen, gerade was eine ökologische Gerechtigkeit, also Klimagerechtigkeit betrifft, da sind sie uns Eltern schon meilenweit voraus. Also da muss man sagen, geben wir uns in ihre Schule. Und sonst, ich meine, es gehören die vier Kardinaltugenden, gehören zusammen. Also die Gerechtigkeit, die, was haben wir jetzt alles, die Tapferkeit, die Weisheit, die Mäßigung. Ja? Also die vier sind die Kardinaltugenden, weil das so vom Wort, das kann man sagen, der Türangel. Das heißt, mit diesen vier Tugenden tut sich ein Raum der Freiheit auf, wenn das zusammenspielt. Also wenn man durchdenkt, die Mäßigkeit, also Temperantia, es gibt ein Genug. Sonst ist es nicht mehr gerecht, den Ressourcen gegenüber, den anderen gegenüber. Also sich zu mäßigen heißt auch, einen gerechten Lebensstil zu suchen. Das schadet nicht, da müssen wir uns gegenseitig auch ein bisschen coachen oder manchmal auch prophetisch irgendwas zutrauen und sagen, hopp, stopp. Gell? Das Zweite ist die Weisheit. Ist auch so eine Hilfe, genauer hinzuhorchen, nicht nur mit Informationen und Fakten. Manchmal braucht es so ein Dazwischenlesen, dass eine Entscheidung gerecht wird. Was ist noch wahrzunehmen? Nur mit Fakten, Taten wenn sie noch so KI-mäßig von Menschen erfasst sind, wird man ihm nicht gerecht. Mit seinem Herzen, seiner Sehnsucht, seiner Seele, seiner Würde nicht gerecht. Ne? So mit so einer, das ist mir gefährlich, wenn man so aufzählen anfängt.
Die Tapferkeit war noch.
Tapferkeit, ja. Also ohne Tapferkeit gibt es ja auch keine Freiheit. So im Moment, da gibt es halt etwas durchzutragen, durchzuhalten. Das wird wieder mal besser werden, aber hab den Mut jetzt auch mit anderen, für andere etwas zu tragen. Für Jesus sagt ganz deutlich, wer mein Joch nimmt, nicht der wird das Glück erfahren. Er sagt nicht, bitte alles ablegen und easy game alles, sicher nicht, sondern wechseln mein Joch, gebt mir eure Belastungen, auch alle, euer Unrecht, das ihr empfindet, und nehmt meine Sorge. Wer mein Reich und meine Gerechtigkeit sucht, ist ein starkes Wort, der wird Glück empfinden, der wird das ewige Leben haben. Also mein Reich und meine Gerechtigkeit. Und da ist schon wieder, sind wir schon wieder dort, dieser ganz große Sehnsuchtsbegriff. Was aber nicht heißt, Hände in den Schoß, sondern bitte möglichst aktiv werden und dafür zu kämpfen, dass dieses Plus an Gerechtigkeit auch realisiert wird.
Und ich kann eigentlich nicht nur für meine eigene Gerechtigkeit kämpfen, sondern wann dann muss ich für die Gerechtigkeit für alle kämpfen, oder?
Das liegt im Begriff der Gerechtigkeit schon drinnen. Das ist um diesen Ausgleich. Das haben wir ganz einfach gesagt. Fairness, Entsprechung, Bedarfsfairness auch, Ausgleich, wo eben ja, Lebenschancen nicht gerecht verteilt waren. Irgendwo habe ich mal den Spruch aufgeschnappt, der gefällt mir so gut. Die Sterne sind schlampig verteilt. Die Sterne am Zenit sind schlampig verteilt. Das stimmt, wissen wir nicht. Aber jeder Mensch kann dort, lebt seine Berufung und soll sie leben können. Das ist natürlich toll.
Und wenn Sie vorhin von Mäßigung geredet haben, glaube ich eben auch, dass gerade, sag ich mal, wir hier in Europa einfach, dass diese Mäßigung automatisch auch Verzicht enthalten muss, wenn wir mehr Gerechtigkeit, Klimagerechtigkeit zum Beispiel schaffen wollen. Glaube ich, kommen wir auch um eigentlich wirklich einen persönlichen Verzicht auf, sei es Flugreisen oder auf klimaschädliches Verhalten, einfach nicht hinweg. Also glaube ich, das gehört einfach dazu, wenn wir wirklich was ändern wollen.
Ja, ich glaube, ohne dass ich mir jetzt den ganz großen moralischen Zeigefinger hier hochfahren, aber es stimmt. Das ist im persönlichen Lebensstil. Wir sind, das habe ich irgendwann mal aufgeschnappt, hat jemand gesagt, wir sind klimabesorgte Klimasünder. Mit hohem moralischen Anspruch, bleiben aber weit unter dem drunter, was wir eigentlich an Latte uns idealistisch vorgeben und von anderen einfordern. Aber das ist sicher also Korrektur der eigenen Lebensweise. Und nun Jesus sagte das schöne Wort für dieses Umdenken, Umkehren, für die Konversion, Papst Franziskus, Metanoiete, denkt größer, denkt doch drüber hinaus. Denkt über dieses kurzfristige, muss jetzt auf meine Rechnung kommen, doch drüber hinaus. Und manches, was an Einschränkung da ist, kann vielleicht mehr Lebensqualität bringen. Ich denke, mein erstes Weihnachten hier im Bischofshaus, bin ja am Heiligen Abend etwas später heimgekommen. Es waren ganz schöne Begegnungen im Hospiz und so weiter. Und dann sehe ich hier einen Mann herumirren, einen älteren Herrn, und es war alles still. Ne? Und ich frage ihn, was er sucht. Und er sagt, ein Hotel. Gell? Und ich sage, ja, which hotel? I don't know. Boah. Ja, mit wem er da ist, ja, mit irgendeiner Agentur, ja, which agency? Keine Ahnung, I don't know. Meine Güte. Und dann haben wir, Gott sei Dank, einfach die Hotels durchtelefoniert. Der war total verloren. Und wir haben das richtige Hotel gefunden. Und der war hier mit einer Agentur, die hat angeboten, 4 Days White Europe. Und der Heilige Abend war halt gerade Tirol und Innsbruck. Also in 4 Tagen das weiße Europa. Und das war für mich dann so ein Bild, um Gottes Willen sind wir verloren. Gell? Nicht mehr zurecht sich finden in diesem, ja, zu viel. Gell? Und zu schnell genießen müssen. Und wenn man ihm sagt, du bitte bleibst doch 4 Tage da, haben sie mehr von der Party. Na? Aber ich glaube, das geht oft nur durch einen Schmerz. Wenn es weh tut, werden wir lernen. Leider. Oder wir fangen durch die Dankbarkeit. Dankbarkeit wäre so ein Weg Richtung Plus an Gerechtigkeit auch. Weil dann merkt man, hoppala, ich bin beschenkt. Dankbarkeit ist Königsweg zu Gott, auch Königsweg zu einem glücklicheren Leben, zufriedeneren Leben und gerechteren Leben auch. Jetzt fangen wir so ein bisschen zum Predigen an, sorry.
Oder zum Philosophieren.
Oder Philosophieren, ja.
Was ja gut passt, denke ich mal. Und ich, also gerade zu dem Thema Klimagerechtigkeit wieder ein bisschen reduzieren und vielleicht auch mit etwas weniger zufrieden sein. Ich glaube, das ist schon wirklich guter
Braucht
Gedanke.
Braucht natürlich auch die strukturellen Veränderungen. Also man kann diesen Change, wenn man sagt, also dass wir noch die Wende schaffen, kann man nicht nur den einzelnen Bürgerinnen und Bürgern auflassen. Braucht es auch strukturelle Korrekturen. Zum Beispiel, dass Lebensmittel, die über den Ozean transportiert werden, fair bepreist werden. Ja, das kann nicht sein, dass das Fleisch aus Argentinien bei uns günstiger ist als das Fleisch hiesiger Bauern. Und. Jetzt können wir viele Beispiele. Dass ein Containertransport nach Australien eigentlich Peanuts kosten. Nicht wie, wo, wer zahlt den Preis ja? Und das Meer, nicht wo die Emissionen hineingehen. Und, die Natur. Also diese Fairness in der Bepreisung, in der Weltwirtschaft, das sind schon echt große Herausforderungen. Und da braucht es viel Intelligenz. Und ich setze auf die Jugend, dass sie das einbringt. Und wir können auch von unserer christlichen Spiritualität hier, ich glaube, sehr viel an Geist, Inspiration mitgeben. Vor allem auch die Power auszuhalten, weil das ist kein Kurzstreckenlauf, da geht's, ist ein Marathon, dass wir diese Wende schaffen.
Und doch geht's da auch wieder um Gerechtigkeit, wenn man alle Aspekte mit einbezieht. Also so wie Sie es gerade sagen, die Produzenten an dem Ort, wo das produziert wird, den gesamten Transport, die Umwelt auf dem Weg daher, bis es bei uns ist und dann auch die Gerechtigkeit gegenüber den Produzentinnen und Produzenten bei uns im Land.
Ich meine, bei allen Projekten der Entwicklungszusammenarbeit wird das sehr genau geprüft. Und Gott sei Dank, also ich kann für die kirchlichen Projekte der Entwicklungszusammenarbeit, ob das katholische Frauenbewegung ist, ob das Caritas ist und, eine Welt. Kann ich traue mir das sagen, da wird schon sehr genau hingeschaut, wo wird was wie gefördert für dieses Plus. Und jetzt sind wir bei den Elisabethinen, auch das Gerechtwerden dem einzelnen Menschen im Krankenhaus, durch seine Lebensgeschichte, durch die Seelsorge, total wichtig. Das ist ein Dienst der Gerechtigkeit, nicht? Das Zuhören, Wahrnehmen und jemand vielleicht auch die Tür aufmachen, etwas neu zu sehen. Und die Krankheit wird immerhin so als ganz große Niederlage erlebt. Ja, manchmal ist es auch wirklich eine Sauerei, wenn man so sagt, wenn unvermutete Krankheit hereinbricht oder etwas. Also empfindet man mit, dass man sich aufregt und sagt, warum muss denn das sein? Das ist doch ungerecht, ja. Aber dann vielleicht durch die Seelsorgebegleitung diesen Menschen gerecht werden. Gott, wenn es dann in der geriatrischen Medizin und Pflege, das ist eine Lebensgeschichte, total spannend. Ich finde großartig, was die Elisabethinen leisten, durch die verschiedensten Einrichtungen. Darf ich das Kompliment da so anbringen? Als Pfarrer, der in der Nähe und ganz nahe nachbarschaftlich gewohnt hat, wirklich toll, weil da wird dieses den Menschen in seiner Ganzheit ernst nehmen, nicht nur medizinisch top versorgen. Kompetenz braucht es, sonst kann man kein Krankenhaus führen. Aber jetzt auch mit Begleitung, mit Seelsorge, mit dem Rundherum versuchen, ihm ernst und ihn auch als spirituelles Wesen wahrzunehmen, den Menschen, der Fragen hat, die über das irdische Gesättigtsein hinausreichen. Da ist ein Krankenhaus natürlich ein prädestinierter Ort, dass diese Fragen wieder neu auftauchen.
Ja, und es ist genauso, wie Sie vorhin gesagt haben, Technik ist wichtig und KI kann vieles administrativ abnehmen, aber so dieses von Mensch zu Mensch, diesem den Menschen ganz nahe sein und ihn eben seelsorgerisch spirituell begleiten, das kann man nicht ersetzen, auch durch die modernste Technik. Also ich glaube, da kommt man in vielen Bereichen immer wieder drauf, im Krankenhaus ganz speziell, weil man da merkt, dass es eben mehr braucht als eine hochmoderne Operation oder sonst eine hochmoderne Behandlung. Das reicht einfach nicht. Es braucht mehr irgendwie. Das braucht das Ganzheitliche.
Ja, über das Thema Gerechtigkeit könnten wir jetzt wahrscheinlich noch lange plaudern, lange philosophieren. Wir möchten schon langsam zum Abschluss unseres Podcasts kommen. Und da stellen wir gerne eine Frage, die zum Titel unseres Podcasts passt, nämlich der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Und dazu unsere Frage jetzt auch an Sie, Herr Bischof. Was inspiriert denn Sie in Ihrem Leben?
Schöne Frage. Also es ist die Spur des Glaubens. Wenn ich jetzt sage, so als Jugendlicher bin ich zum christlichen Glauben aufgeweckt worden durch eine besondere Jesus-Freundschaft, vermittelt durch einen Priester, der uns das so, also Jesus dreidimensional dargestellt hat, und dann ist so eine Freundschaft gewachsen. Übrigens zum Thema Gerechtigkeit. Er ist unsere Gerechtigkeit, und da müssten wir eigentlich über das Kreuz reden auch, weil das ist ja, was wir nicht machen konnten, eben diese Freiheit durch ihn. Also diese Jesus-Freundschaft und auch Zuflucht im Gebet. Ich versuche täglich auch so mir meine Zeit zu nehmen, das inspiriert mich. Inspirieren eigentlich, um alles Belastende zu viel freizuräumen, das ist das Wichtigste beim Beten. Das inspiriert. Und dann kommt schon die Inspiration. Also wenn wir in die, wie sagt der Hartmut Rosa, vom Modus der Aggression wieder in den Modus der Ansprechbarkeit kommen. Also Gebet, Verbundenheit mit Christus, auch Bitte um einen Heiligen Geist, das ist für mich große Inspiration. Dann sind es Menschen. Also ich lasse mich gern inspirieren durch Menschen und durch Mutige, die irgendwie zeigen, was man sich auch trauen sollte. Und da kann ich eine ganze Liste von Menschen aufzählen, die für mich total inspirierend sind. Und oft sind es einfache Leute, die sich wieder aufgerichtet haben aus einer Suchterkrankung heraus. In meinem Pfarrhof in Graz doch ein sehr offenes Haus leben dürfen. Und da waren viele Menschen, die mich dann getragen und inspiriert haben. Auch Geflüchtete. Das ist auch ein Thema der Gerechtigkeit. Ja, wie schaffen wir das, dass die vielen, die keine Zukunftschancen im eigenen Land haben, doch irgendwo hin müssen oder hin wollen oder Terror und alles Mögliche erleben? Wie werden sie aufgenommen? Wird das ihnen gerecht? Riesenthema, das haben wir gar nicht so streifen können heute. Aber Menschen sind für mich inspirierend. Auch Kunst, das ist am Anfang genannt worden, da habe ich irgendwie so eine Ader mitgekriegt, auch durch meinen Professor für bildnerische Erziehung in der Schule schon und durch viele Freundschaften mit Künstlerinnen und Künstlern. Ja, ein bisschen was habe ich benannt, was mich inspiriert. Auch so eine Begegnung mit Ihnen und dass man sich da in ein Thema mal so hineinredet. Ich hoffe, dass für die Hörerinnen und Hörer jetzt auch was dabei war.
Das ist ganz bestimmt. Herzlichen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Gedanken, die Sie uns da auch mitgeben für unsere Podcast-Folge. Dankeschön.
Gerne. Gottes Segen.
Ja, und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sagen wir danke fürs Dabeisein. Mehr Infos zu unserem Podcast gibt's wie immer auf www.die-elisabethinen.at, also einfach vorbeiklicken und nachschauen.
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen. Oder hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast@die-elisabethinen.at oder auf Instagram. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine nette Rezension oder eine 5-Sterne-Bewertung.
Kaleidoskop Leben, der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Jeden zweiten Mittwoch neu auf die-elisabethinen.at und überall, wo Sie gerne Podcasts hören.